Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört Reflex, den Podcast der EKS. Heute zum 10. Mal, Jubiläum, juhu! Dieser Podcast wächst und gedeiht sozusagen. Vom Kompostieren, Gärtnern, grünem Strom und Wassersparen halten meine beiden Gäste heute auch sehr viel. Denn heute werden wir uns über das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit unterhalten. Jedes Jahr ruft die Öko, das ist eine Organisation für Kirche und Umwelt, zur Schöpfungszeit auf. Die beginnt Anfang September. Was das ist und was das bringen soll und wie die reformierte Kirche in puncto Umweltschutz dasteht, das wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Meine erste Gästin ist Theologin. Sie ist Leiterin im Projekt Schöpfungszeit bei der Öko, Melanie Kern. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und unser Trio komplettiert ein ehemaliger Studienkollege von dir. Er ist unser Beauftragter für Außenbeziehungen bei der EKS. Er hat einen Master in interreligiösen Studien und einen Bachelor in allgemeiner Ökologie. Er hat den strategischen Ausschuss Bewahrung der Schöpfung begleitet. Damian Kessi, danke fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Melanie, du bist ja bei der Öko zuständig für Umweltethik. Was ist denn das eigentlich?
Ja, Umweltethik ist ein Bereich der Ethik, ein Teilbereich und befasst sich mit den Fragen nach dem Umgang mit der Umwelt, also nach dem menschlichen Umgang mit der Umwelt. Und schon das ist eigentlich eine erste ethische Frage, nämlich ist es eigentlich die Umwelt oder was ist das? Es gibt verschiedene Teilaspekte, die man unterscheidet bei der Umweltethik, das ist Tierethik, Naturethik, eben Umwelt, Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Wasser, Boden und Luft. Und darin unterscheiden sich ganz verschiedene Herangehensweisen an die Umweltethik. Also man kann das eben als Umwelt benennen und da kann man davon ausgehen, dass ein sehr anthropozentrisches Weltbild damit einhergeht. Also der Mensch ist der Mittelpunkt, Mensch ist Krone der Schöpfung und alles, was ist, sonst ist, außer dem Menschen, ist um den Menschen herum. Oder dann gibt es eigentlich so eine biozentrische Herangehensweise, bei denen schon mal ein Fortschritt gemacht wird, nämlich dass alle Lebewesen einen moralischen Wert haben als solches, ohne einen Zweck zu erfüllen. Und dann gibt es noch das holistische Herangehen an eine Umweltethik, das dann den Blickwinkel der Vernetzung und Verbindung von allen Elementen der Natur berücksichtigt oder untersucht. Und so, also das nur ganz kurz gesagt natürlich, aber so werden die Fragen beantwortet, zu beantwortet, versucht, muss man sagen.
Genau, da sind wir schon gleich eigentlich ziemlich tief eingestiegen. Du bist ja tätig bei dem Verein Öko. Kannst du ganz kurz sagen, was macht dieser Verein eigentlich überhaupt? Also wenn man das nicht kennt, wie würdest du das beschreiben?
Auch da, wir haben drei Handlungsfelder, die Schöpfungszeit, die Umweltpolitik und die Umweltpraxis, so grob gesagt. Und bei der Schöpfungszeit ist ein Produkt, das eines der Hauptsachen, nämlich dass jährlich ein Heft für liturgische Feiern und kirchgemeindliche Anlässe aller Art erscheint. Und neu wird auch Schöpfungsspiritualität mehr Raum einnehmen in diesem Arbeitsbereich. Das kommt sehr von mir aus und vom Vorstand her. Dann die Umweltpolitik, da geht es um, werden politische Stellungnahmen zu Abstimmungen gemacht. Das war natürlich letztes Jahr ganz schön mit der Autobahnausbau. Wir sind auch Teil der Koalition Christinnen für Klimaschutz. Und dann die Umweltpraxis, da ist der grüne Gückel, also der grüne Hahn bekannt, das Umweltmanagementsystem. Da sind wir Zertifizierungsstelle und auch Ausbildungsort.
Und man muss noch dazu sagen, ist es ein ökumenischer Verein, ne?
Es ist ein ökumenischer Verein. Es gibt ihn seit 1986. Wir feiern nächstes Jahr 40 Jahre. Und das ist auch wirklich die Grundlage allen Arbeitens, dass wir das wirklich zusammen ökumenisch, dass das alles ökumenisch ist.
Mhm. Damian, die Umweltbewegung so auf Kirche bezogen gesehen, die hat man ja nicht erst 1986 erfunden. Wie lange interessieren sich die Kirchen eigentlich schon für den sogenannten Umweltschutz?
Die Kirchen interessieren sich für Umweltschutz eigentlich seit es Umweltschutz gibt. Es gibt sicher biblische Grundlagen in der Schöpfungstheologie, wo eben der Mensch auch als Verwalter der Erde eingesetzt wird. Da gibt es unterschiedliche Arten, wie das ausgelegt wird, wie das interpretiert wird. Aber das kirchliche Verständnis oder die kirchliche Beschäftigung mit Umweltschutz hat eigentlich begonnen in den 1970er Jahren, mhm, zusammen mit auch dem öffentlichen Interesse an Umweltschutz. Also damals war die Ölkrise, die dann zum Ölsparen geführt hat. Es gab diesen Bericht vom Club of Rome, Limits of Growth, 1972, dass so wichtige Grundlagen sind auch fürs kirchliche Engagement. Und da muss man auch sagen, dass eigentlich die Kirchen eben mit diesem öffentlichen Bewusstsein damit begonnen haben, sich explizit zu äußern, sich auch auf Themen wie Waldsterben, Luftverschmutzung, aber auch die Atomkraftgegner war damals stark kirchlich geprägt. Und da muss man auch sagen, dass das ein ökumenisches Thema ist. Also federführend auch in diesen Mobilisierungsmaßnahmen zu dieser Zeit war der Ökumenische Rat der Kirchen. Das war eigentlich die globale Institution, bei der alle Weltkirchen mit Ausnahme der römisch-katholischen eigentlich vertreten sind. Genau. Und dann in den 1980er, 90er Jahren entstanden erste kirchliche Umweltbeauftragungen, erste Umweltleitlinien, eben Vereine wie beispielsweise, mhm, die Öko wurden gegründet und damals nahm dieses Umweltbewusstsein in den Kirchen eigentlich Fahrt auf.
Bevor wir jetzt weiterreden, habe ich noch einen kleinen Ausblick mitgebracht. Ein paar Zahlen.
Reflektor.
Die GENA-Studie von 2024 befragte 2500 Christinnen und Christen nach ihrer Einstellung zur Nachhaltigkeit. Und dabei haben 25,6% der Befragten in der Deutschschweiz der Aussage zugestimmt, dass ökologische Nachhaltigkeit bereits ein zentrales Anliegen im christlichen Glauben ist. Und für 57,8% war die Nachhaltigkeit ein Thema im christlichen Glauben, das sie finden, das noch zentraler sein sollte. Also wir merken schon, das ökologische Thema ist wichtig. Und das wird ja von der Öko immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, nämlich jedes Jahr als Schöpfungszeit. Kannst du eigentlich sagen, was es genau mit dieser Schöpfungszeit auf sich hat?
Also die Schöpfungszeit wird immer im September gefeiert, das hast du schon gesagt, glaube ich. Und sie orientiert sich am orthodoxen und römisch-katholischen Tag der Schöpfung, der am 1. September ist. Und am 4. Oktober ist der Gedenktag von Franz von Assisi. Und das schließt in, mhm, der Schweiz oder in unseren Breitengraden, muss ich vielleicht sagen, den Erntedank mit ein und in der Schweiz speziell der Bettag.
Es hat ja auch immer jedes Jahr ein anderes Motto. Diesmal habt ihr das Motto gewählt, mehr als genug. Warum, wie kam es denn zu diesem originellen Motto? Weil man denkt ja, oh, ich habe tendenziell immer ein bisschen zu wenig. Man könnte mehr tun.
Ja, mehr als genug bezieht sich auf das Vorhandensein von Nahrungsmitteln in der Schweiz. Und zwar ist das so gedacht, dass wir über das Spannungsfeld reden möchten oder das Spannungsfeld anregen möchten, von unserer Lebensrealität. Also dass wir einerseits die Überforderung der Fülle, die effektive Qual der Wahl vor dem Joghurtregal, aber auch die Tatsache, dass eben nicht alle mehr als genug haben und sich leisten können, mhm, auch in der Schweiz nicht. Außerdem ist das diesjährige Thema ist Teil einer Reihe zu den Sustainable Development Goals. Und zwar ist es zum 2, was eigentlich Hunger und Ernährungssicherheit, mhm, einbezieht. Aber wir sehen uns auch als Ergänzung zur Thematik der Fastenzeit, die von Hex und Fastenaktion initiiert wird. Und sie haben jetzt über 3 Jahre das Thema Hunger und wir wollten das einfach ergänzend daneben stellen. Passt auch eben in unseren Herbst, in unseren Erntedankzeit, in unsere Jahreszeit in dem Sinn.
Also aus dem Vollen schöpfen sozusagen. Wie ist das denn ganz praktisch gedacht? Also habt ihr euch jetzt gedacht, in der Zeit sollen wir alle für das Klima beten oder soll man zusammen kochen, soll man zusammen im Gottesdienst Lieder über Gemüse singen oder wie ist das gedacht?
Also man kann eigentlich das machen und denken, wie man möchte. Wir bieten ja eben diese Arbeitsdokumentation an, die hoffentlich ganz verschiedene Impulse bietet, um Feiern oder Anlässe oder auch Eigenes zu machen. Und dieses Jahr haben wir ein ziemlich großes Spektrum von kirchlichen Unterricht über Grimmsche Märchen bis zu französischen Chansons und natürlich auch Lieder und Bibeltexte. Wir haben einen großen Teil gemacht über Food Waste, oder es ist auch gedacht, dass man weiterdenkt oder weiterentwickelt oder auch noch, wie es zum Beispiel in Bern geschehen ist, da wird ein Gottesdienst stattfinden zum Auftakt der Schöpfungszeit und sie haben den Titel genommen und ihn noch weiterentwickelt mit einer Frage. Und das ist alles erlaubt. Und sogar so gedacht.
Damian, du bist von der EKS ja so ein bisschen der grüne Mann, sag ich jetzt mal, in diese Rolle reingekommen. Und die EKS hängt ja auch mit der Öko zusammen. Kannst du das erläutern?
Also die EKS und die Öko sind sehr eng verwoben. EKS ist ein Gründungsmitglied, respektive die Vorgängerorganisation der EKS, der SEK, ist eine Gründungsorganisation der Öko zusammen eben mit diversen ökumenischen Partnern. Soweit ich weiß, war auch eines der ersten Büros der Öko war hier im Haus bei der EKS. Da gab es auch personelle Überschneidungen, die lange zurückreichen. Und da hat man lange auch Hand in Hand eigentlich gearbeitet, sich gegenseitig unterstützt. Wir als EKS profitieren viel von den Arbeiten der Öko, gerade auch im Bereich der Umweltpraxis mit diesem Umweltlabel Grüner Gückel, mit den verschiedenen Energieleitfäden, die die Öko erarbeitet hat. Aber auch die Schöpfungszeit ist ein Produkt, das wir eigentlich jedes Jahr fördern, auf das wir auch hinweisen. Und im Bereich der Schöpfungszeit ist auch immer jemand aus der Geschäftsstelle der EKS, meistens jemand, der sich mit Liturgie beschäftigt, dabei eben diese Arbeitsdokumentation auszuarbeiten, dort Inputs zu geben und das zu unterstützen.
Ja, es gibt ja total viel, was Menschen da draußen tun für den Umweltschutz, nicht nur Christinnen und Christen, allgemein wird viel gemacht. Es fängt an beim Plastiksäckli sparen, Bäume pflanzen, manch einer verzichtet auf ein Auto oder eine Flugreise, man macht Solardächer, Spendenaktionen, man geht zu Gletscherbeerdigungen, zu Protesten, es gibt Klimaklagen, es gibt die Klimakleber. Ja, in euren Augen, wie sieht für euch eigentlich ein Engagement für das Klima aus christlicher Sicht?
Für mich ist das so eine zweigleisige Sache. Und zwar denke ich, dass die Kirchen als öffentliche Institutionen gern eine Vorreiterrolle einnehmen dürften. Und das tun sie auch in sehr vielen Einzelfällen. Und zwar mit ganz konkret praktischem Umweltschutz oder eben auch mit Inhalten des Umweltmanagementsystems, also dass sie Energie sparen, nachhaltig einkaufen, Artenvielfalt fördern etc. Das ist so das eine. Oder auch Stellung nehmen oder die ganzen Aussagen, die auch in Gottesdiensten gemacht werden oder so. Aber das andere ist für mich eigentlich auch, dass man ein Bewusstsein fördert und eine Verantwortung übernimmt für Spiritualität, also für das ganze Feld des spirituellen Wahrnehmens, des spirituellen Lebens. Und dass man dieses Feld nicht nur immer anderen überlässt.
Ein paar Aspekte, die mir durch den Kopf gehen. Ein Thema ist sicher die gesellschaftliche Kraft, die die Kirche hat, indem sie ja eben nicht nur ein Milieu bespielt oder eine politische Partei bespielt, sondern in unserem Verständnis der Schweizer Protestanten sind wir eine Kirche für alle, die für alle da ist, die auch mit allen spricht. Und das hat gerade in solchen Umbruchszeiten, wie wir jetzt drin stecken, wo es eben verschiedene Krisen gibt, wo wir merken, okay, wir können eine solche Klimakrise nicht mehr ignorieren und nicht tätig werden. Da hat die Kirche meiner Meinung nach eine Aufgabe, dieses Gespräch zu führen, diese Debatten auch auszuhalten und innerhalb der Kirche zu gestalten, um da auch Leute mitzunehmen und niemanden eigentlich zurückzulassen in diesem Umbruch. Das ist ein Punkt. Und das andere, denke ich, hat auch etwas mit mit biblischer Überlieferung zu tun, wo wir eigentlich eben sehen, Gott hat die Erde in 7 Tagen erschaffen und er hat den Menschen als letztes geschaffen und dann in diese Erde gesetzt. Ich denke, aus dem Punkt auch ein bisschen vielleicht die Perspektive zu weiten, wie Melanie das zu Beginn angetönt hat, mit diesen unterschiedlichen Zugängen zur Umweltethik. Das eine stärker holistische Perspektive einzunehmen und zu sagen, eben Leben muss nicht zwingend einen Zweck haben, sondern Leben ist einfach ein Leben, weil es Teil der Schöpfung Gottes ist oder auch natürliche Ressourcen, eine Landschaft, ein Flusslauf kann sozusagen einen Wert haben, weil es Teil einer Schöpfung ist und nicht unbedingt, weil es einen Zweck hat.
Ich finde den Aspekt interessant, dass eigentlich der Mensch am Ende geschaffen wird von allem anderen, also von diesem, man diesem Schöpfungsgedicht ausgeht. Und das Spannende finde ich eben, dass sich offenbar die göttliche Kraft nicht dazu berufen fühlt, zu allen anderen Wesen, die erschaffen wurden, etwas zu sagen, sondern dass sie sich dazu aufgefordert fühlt, den Menschen etwas zu sagen. Und wir haben das traditionell wohl, also wir als Kirchen haben das traditionell wohl oft wahrgenommen als Klimax einer Schöpfung. Und ich sehe das vielmehr, dass das ist, dass es vielleicht dringend nötig war, den Menschen zu sagen, dass sie die Schöpfung bewahren sollen. Das Potenzial des Menschen ist ein anderes gewesen und das war vielleicht schon klar in dieser Zeit, das Potenzial eben nicht nur bewahren zu können, sondern eben auch zerstören zu wollen. Und das finde ich eine interessante Perspektive, wenn man mal drauf schaut, wieso ist das eigentlich so, dass der Mensch da irgendwie mit einer Aufgabe bedacht worden ist, im Gegensatz zu den Tieren oder den Flüssen oder den Bergen. Ich finde das eine spannende Frage und ich getraue mich manchmal dann eben zu sagen, vielleicht war es auch eben mal so ein bisschen ein Fingerzeig, weil wir fürchten uns immer ein wenig davor, den Finger hochzuhalten. Das darf man gar nicht mehr. Man darf gar nicht mehr sagen, Achtung, vielleicht macht ihr auch was falsch als Kirche.
Ein Aspekt auch, der noch dazu kommt und den die Öko auch immer wieder aufnimmt, ist diese, dass das auch in die gängige Nachhaltigkeitsdefinition reingeflossen ist, nämlich dass das nicht nur eine ökologische Dimension hat, sondern auch eine soziale und eine wirtschaftliche Dimension. Mhm. Und gerade diese Verbindung von Ökologie und sozialer Gerechtigkeit ist, denke ich, für ein kirchliches Engagement zentral. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Vollversammlung des ÖRK, das die wir vor 3 Jahren in Deutschland hatten. Ich meine, da habe ich mit jemandem gesprochen, dem versinkt buchstäblich sein Zuhause versinkt dem unter den Füßen. Und dort auch in diese Gespräche zu kommen und zu sehen, hey, wir sind eigentlich aus demselben Glauben herausgetragen, wir sind aus der gleichen Einstellung herausgetragen. Das relativiert dann auch wieder ja, so Fragen, wo man dann darum geht, ja, ich als Individuum kann die Erde nicht retten, das stimmt, aber trotzdem merke ich, hey, ja, mein Handeln hat irgendeinen Impact, weil dieser Solomo, den ich getroffen habe, dem versinkt die Erde und das bringt dann schon auch noch ein Gespräch oder eine kritische auch Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und der eigenen Lebensweise.
Also eine Verbundenheit, die man spürt, nicht nur vielleicht zur Natur, auch zu den Menschen, die darin leben und die diese Naturschäden eigentlich direkt erleben. Genau.
Ich habe auch das Gefühl, es hängt einfach alles mit allem zusammen und deswegen glaube ich auch, dass diese Themen so eng verbunden sind, viel enger als wir sie bisher betrachtet haben. Ich glaube, dass wir einfach vergessen haben oder die Verbindung verloren haben zur Schöpfung. Ich glaube, das ist ein Ergebnis dieser Idee, dass wir die sogenannte Krone der Schöpfung sind. Mhm. Ich mag das englische Wort so gern, remember, dass wir einerseits uns erinnern, aber es enthält auch das Wort member und das bedeutet angehörig sein und zugehörig sein. Und ich finde das eine der wichtigsten Sachen, dass wir uns daran erinnern, dass wir Teil sind von allem um uns herum und dass die anderen eben auch Teil sind von dem, was wir tun. Also dass man diese Verbindung, das glaube ich, dass die nicht mehr, egal welche Artikel man liest, politische Aussagen, egal wo man hinblickt in der Welt, sehe ich das eigentlich, das ist eine völlige Disconnection von dieser Idee, dass wir nicht existieren können ohne einander, dass wir alle Teile voneinander sind. Wir atmen Luft ein, das ist effektiv hergestellt von einem Wesen neben uns, mit uns lebt auf der Erde. Wenn das wegfällt, atmen wir nicht mehr. Das ist irgendwie für mich so mein spiritueller Boden.
Also Melanie, ich höre bei dir raus, dass du kritisierst, dass man doch den Umweltschutz vielleicht zu sehr verkopft angeht und zu rational, und man lässt Gesetze und sagt, okay, wir machen jetzt Recycling, und wer Müll wegwirft, ganz aktuelles Beispiel in Italien, kann jetzt mehrere tausend Franken Strafe zahlen oder tausende Euro umgerechnet. Würdest du denn sagen, wenn man eher einen Zugang nimmt, wie gerade beschrieben, einen spirituellen, dass das auch hilft, den Umweltschutz auf eine andere Art und Weise anzugehen?
Was ich für mich einfach sehe, ist, dass wir alle wissen, was man tun sollte oder könnte. Mhm. Wir haben alle verstanden, worum es geht. Ich glaube, dass die Zeit der Erklärung der Thematik eines Plastiksacks, der Plastiktrinkhalme oder was auch immer kleine Themen sind, die eine große Wirksamkeit haben. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Aber ich glaube eben auch, dass wir Menschen nicht so lernen. Wir fühlen nicht so. Die Erfahrung beispielsweise des Göttlichen in der Natur, das ist für mich nicht ein Zusatz oder ein Zweig oder eine Ergänzung, sondern für mich ist das der Ursprung. Ich denke, dass wir nur schützen, was wir lieben. Und wenn wir keine Erfahrung mehr machen, dass wir zusammenhängen mit anderen und mit anderem und mit allem, was um uns lebt und existiert, dann können wir überhaupt keine Veränderung herbeiführen. Oder wir könnten schon, aber wir wollen dann nicht. Weil es gibt immer wieder was, das diese Veränderung einfach überstimmt. Dass eine Handlung überstimmt. Und ich denke, dass die Entwicklung eines Bewusstseins, wie ich als Wesen in der Welt bin, das ist unheimlich wichtig. Mir begegnet das Göttliche in allem, dem ich auch bereit bin zu begegnen in der Natur. Das macht alles anders oder es macht alles aus.
Was man ja auch oft, oder welchem Thema man oft begegnet, wenn man sich mit Umweltschutz innerhalb der Kirche befasst, ist immer dieser Dreiklang: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Damian, vielleicht kannst du erläutern, warum gehören diese drei Felder für die Kirche irgendwie immer zusammen?
Eigentlich ein Leitkonzept eigentlich der ökumenischen Bewegung, eben Friede, mhm. Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Die ist auch in den 1980er Jahren entstanden ist, im Zusammenhang mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, der das geprägt hat. Und das ist eigentlich auch ein globales Schwerpunktthema der Kirchen weltweit. Es fasst drei zentrale Anliegen zusammen, die eben eigentlich zusammenhängen. Und das haben wir vorhin schon angesprochen. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung sind untrennbar vereint, weil man, wie gesagt, ohne Frieden kann keine Gerechtigkeit entstehen, ohne Gerechtigkeit kann die Schöpfung beispielsweise nicht bewahrt werden. Aber gleichzeitig geht es auch in die andere Richtung, also auch ohne die Natur zu schützen, kann Gerechtigkeit nicht hergestellt werden. Und man muss hier auch sagen, dass eben Frieden hier jetzt nicht verstanden wird als die reine Abwesenheit von Krieg, sondern das ist wirklich im umfassenden Sinn soziale, wirtschaftliche, kulturelle, ökologische Friedensbedingungen. Eigentlich geht es um Versöhnung, es geht um Gewaltfreiheit, es geht aber auch um Friedenarbeit im Alltag, in der Gesellschaft, in der Familie, zwischen Religionen, zwischen Parteien. Und bei der Gerechtigkeit geht es um ähnliche Punkte. Also das ist nicht nur ökonomische Gerechtigkeit, sondern das geht dort auch um soziale Themen. Es geht aber auch um eine biblische Verankerung, wo man eben Gott als einen gerechten Gott wahrnimmt. Und daran reibt man sich auch immer wieder, wenn man sagt, warum gibt es Armut, warum gibt es Unterdrückung, wenn doch Gott eigentlich ein gerechter Gott ist, der die Welt eigentlich gerecht erschaffen hat. Und bei Bewahrung der Schöpfung sind es eigentlich die Fragen des Umgangs mit der Natur, die man eben als eine gute Gabe Gottes versteht und auch eine Verantwortung des Menschen dafür hat, eben mit dieser Gabe umzugehen. Das sind so die wichtigsten Aspekte dieses Konzepts, das eben immer ganzheitlich und immer gemeinsam eigentlich verstanden werden sollte.
Das merken wir ja eigentlich im Moment auch gerade sehr stark, wo wir in eben, sag ich jetzt mal, unfriedlichen Zeiten leben. Im Moment gibt es viele kriegerische Auseinandersetzungen, Konflikte. Das ganze Thema Ökologie und Nachhaltigkeit rückt dadurch leider auch etwas in den Hintergrund. Wie nehmt ihr als Öko das vielleicht auch wahr?
Ich bin der Meinung, dass viele Nöte der Welt einer spirituellen Krise entspringen, weil wir eben wirklich als Individuum und als Gesellschaft diese Verbindung zur Schöpfung verloren haben. Und ganz salopp gesagt, wir können niemanden zu etwas zwingen, auch bei der Öko nicht. Und auch wir sind nur in der Lage, und das kommt einem manchmal klein vor, Angebote zu machen, neue Fragen zu stellen. Weil ich glaube, die Zeit der flachen Antworten ist völlig vorbei. Da halte ich mich dran fest, dass ich versuche, mich fast ein bisschen an Jesus zu orientieren, der sehr gerne Fragen gestellt hat.
Ihr macht natürlich aber auch eine ganz praktische Arbeit. Ich glaube auch politisch, ne? Also wenn es Umweltvorlagen gibt, normalerweise äußert ihr euch dazu, oder?
Genau. Wir nehmen Stellung zu verschiedenen Fragen. Wir äußern uns zu allem, was wir irgendwie können. Wir haben jemanden, der sich bei Biodiversität sehr, sehr gut auskennt. Wir machen auch mit in sehr vielen Netzwerken und Koalitionen und neu beispielsweise bei Biodiversität Jetzt, das heißt Aufleben, die Webseite, da sind wir auch als Partnerorganisation dabei. Wir sind bei vielen kirchlichen Organisationen dabei. Also wir versuchen schon eine Stimme zu haben in diesem Umfeld, ganz konkret oder ganz praktisch. Oder eben auch, dass wir immer wieder die Nähe suchen zu den kirchlichen Oberorganisationen, auf eine Weise Präsenz markieren vielleicht auch. Aber dass wir auch Inhalte bieten, die, ja, auch wir werden nicht einfach Antworten haben eben. Aber wir versuchen ein bisschen eine Taschenlampe zu sein, die den Weg ein wenig ausleuchtet.
Die Melanie hat es ja eben schon angesprochen, wir als EKS, eine Dachorganisation. Es gibt auch das Handlungsfeld Bewahrung der Schöpfung jetzt bei uns. Was kann denn so eine Organisation wie die EKS eigentlich für das Thema tun?
Das ist eine gute Frage, das haben wir uns eben auch gefragt in diesem strategischen Ausschuss, der dieses Handlungsfeld bearbeitet hat. Wir haben uns eigentlich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und dann 10 Empfehlungen formuliert, die jetzt am Juni in der Synode waren und die Synode auch so zur Kenntnis genommen hat und die EKS gebeten hat, diese Empfehlungen eigentlich umzusetzen. Wir können uns ganz konkret die Frage stellen, wo verursachen wir Emissionen, die wir nicht verursachen müssten? Wo verursachen wir Emissionen, die wir irgendwie einsparen, kompensieren, was auch immer könnten? Wie können wir klimafreundlich werden? Welche Ressourcen verbrauchen wir in unserem Alltag, sei das mit Papier, sei das Strom, sei das Land, Wasser, was auch immer. Wir können uns auch fragen, wie wir die Biodiversität fördern können, beispielsweise mit unserem Garten, den wir haben, wo wir uns da ganz konkret eigentlich auch als Organisation tätig werden können in genau diesen Fragen.
Die EKS kann auch einen grünen Gückel machen.
Da sind wir dran. Also der grüne Gückel wurde schon beschlossen, dass wir das Umweltmanagement einführen. Wir sind dabei, diese Arbeiten zu erledigen und hoffen, dass wir den grünen Gürtel so rasch wie möglich bei uns auch als Umweltmanagementsystem etablieren und nutzen.
Ich glaube, wir müssen einen kurzen Einschub machen zu dem grünen Gürtel. Das ist nämlich kein Zertifikat, was man einfach so bekommt, ne? Das ist ein ziemlich langer Prozess und viele Kirchgemeinden sind das schon gegangen und haben sich zertifizieren lassen und auch viele Landeskantonalkirchen. Vielleicht kannst du dazu ein, zwei Sätze sagen, wie das funktioniert, wenn man das haben möchte.
Wenn man das haben möchte, dann muss man 10 Schritte gehen zur besseren Umweltleistung. Das, was eigentlich Damian vorher schon gesagt hat, es ganz grob gesagt, es optimiert den Ressourcenverbrauch, es spart längerfristig Betriebskosten und es wirkt eben auch über die Sache selbst oder über die Kirchgemeinde selbst hinaus. Das Tolle daran ist, alle beginnen dort, wo sie sind, mit diesen Voraussetzungen und dieser Situation, die sie haben. Und von da aus setzt sich jede Kirchgemeinde oder sonstige Organisation die Ziele selbst.
Ich finde, etwas vom Spannendsten am grünen Gürtel finde ich eben, dass es ein Managementsystem ist. Es ist nicht sozusagen eine Liste, die du abarbeitest von A bis Z, sondern du versuchst eigentlich deine Entscheidungsfindung und deine Gouvernance in der Organisation so anzupassen, dass du möglichst umweltfreundliche Entscheidungen triffst. Und das Coole daran ist auch, dass es nicht top-down, sage ich mal, gesetzt wird oder dass es einfach eine Person gibt im Haus, die ist dann verantwortlich dafür, sondern es ist ein partizipativer Prozess. Die Mitarbeitenden werden einbezogen, so gut es geht. Es gibt Umfragen, man versucht auch mal Ideen zu generieren, herauszufinden, hey, was könnte man denn tun? Und das kommt dann in den Ideenspeicher und aus diesem Ideenspeicher heraus kann man dann ganz lange davon zehren und halt eine Maßnahme nach dem anderen umsetzen, je nachdem, wie viele Ressourcen man zur Verfügung hat. Dass auch die Mitarbeitenden dazu bewegt, eben sich selber Gedanken zu machen und selbst mitzuarbeiten. Ja. Und dann wird halt vielleicht mal zunächst, keine Ahnung, eine Blumenwiese gepflanzt, statt dass man zuerst, sage ich mal, alle Wasserhähnen auf Wassersparhähnen umbaut. Einfach weil das den Mitarbeitenden mehr am Herzen liebt und mehr Freude macht, das zu tun und das Engagement der Mitarbeitenden dafür höher ist.
Also auch eine Umstellung eigentlich einer ganzen Denkweise, Denkschulung ein bisschen, genau.
Es ist ein Kulturwandel auch angedacht, genau.
Ja. Und es hat auch einen großen kreativen Anteil, also nicht nur das Systemanteil, sondern auch dass es eben sehr kreativer Prozess ist, bei dem man nicht darum herumkommt, auch selbst hinzuschauen und zu sehen, was mache ich denn und wie mache ich das jetzt?
Zurück zu den Sachen, die die EKS tun kann.
Genau, eben einen wichtigen Punkt haben wir jetzt schon besprochen und ich bin der Meinung, dass es eben wichtig ist, dass die EKS diese Hausaufgaben macht, wenn sie als glaubwürdige Partnerin in dieser Sache wahrgenommen werden will. Das andere, was sie tun kann, ist theologische Grundlagenarbeit. Also da wurde eben seit den 1970er Jahren unglaublich viel schon daran gearbeitet, an diesem Thema, dass man da das ethisch-theologisch sich damit auseinandergesetzt hat. Es existiert eine Vielzahl an Papieren. Was wir aber tun können, sind diese Grundlagen wieder aufnehmen und schauen, was bedeutet das für den heutigen Kontext? Wie können wir ein Fundament legen, auf dem unsere Mitgliedskirchen und andere Partner dann eigentlich das bauen können? Ich sag mal, dass man wie wenn wir jetzt ein Bild eines Gartens nehmen, dass man den Boden bearbeitet und sagt, wir stellen euch einen fruchtbaren theologischen Boden zur Verfügung, in dem ihr dann eure Umweltmaßnahmen umsetzen könnt und sozusagen ein Fundament habt, auf dem ihr arbeiten könnt. Dann sind wir bestens vernetzt, national wie international. Wir haben ein großes Netzwerk zu verschiedenen Organisationen. Wir sind Mitglied in diversen ökumenischen Vereinigungen, da so als Netzwerking oder als Koordinatorin auch ein Engagement verstärken oder ein verstärktes Engagement ermöglichen. Und dann können wir uns auch noch aus einer reformierten Perspektive zu politischen Fragestellungen äußern und so versuchen, eben eine Polarisierung zwischen links und rechts oder zwischen grün und wirtschaftsfreundlich dem entgegenzuarbeiten und dort auch Positionen zu überbrücken, Dialog ermöglichen, auch zwischen Menschen, die sonst nicht miteinander sprechen oder selten miteinander sprechen. Gerade in der Kirchgemeinde kann dann eben wenn man irgendeine Aktion zur Biodiversität macht, kann das auch unglaublich verbindend sein, generationenübergreifend oder parteienübergreifend. Da kommt dann halt vielleicht jemand, der ein Interesse hat an Garten oder vielleicht hat man einen Biobauern in der Gemeinde, der dann mithilft und da sein Wissen auch teilen kann oder jemanden, der seit Jahrzehnten einen Garten pflegt und da biologische Mittel teilen kann, wie man sich beispielsweise gegen Schnecken wehren kann. Oder man kann das auch bei, wenn es dann um bauliche Maßnahmen geht, am Kirchgemeindehaus, sage ich mal, hat man vielleicht einen Experten in der Kirchgemeinde, der sich mit dieser Thematik gut auskennt und da Zeit zur Verfügung stellt, um das zu begleiten. Sehe ich ein riesiges Potenzial in den Kirchen, um auch diese Polarisierung, die wir im Moment stark wahrnehmen in der Gesellschaft und in der Welt, zu überbrücken und wieder zu einem stärkeren Miteinander zu kommen.
Wir sehen da viele schöne gemeinsame Projekte oder eben Projekte, die auch wirksam sind über den Kirchgemeindeboden hinaus, wo es Fernwärmeprojekte gibt mit der politischen Gemeinde, wo nachher eine in der politischen Gemeinde plötzlich eine ganze Firma nachzieht. Oder es gibt da wirklich Verschiedenes, das ganz über jegliches bisher so als kirchgemeindlich wahrgenommenes Schaffen hinausgeht und eben auch ganz viele Menschen anspricht, die mit der Kirche im ersten Moment nicht eng verbunden sind.
So ist ja das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie auch so ein bisschen, kann das ein Türöffner sein, oder? Um zum Beispiel in der Kirche, und wenn es nur ist, wenn man den Raum zur Verfügung stellt, Gruppen willkommen zu heißen, die sagen, ah, wir sind in dem Thema stark engagiert. Ich erinnere mich an den Klimastreik in Bern. Dort gab es eine Kirchgemeinde, die hat eben der Aktionsgruppe Raum geboten, hat gesagt, ihr könnt euch bei uns treffen. Das sind auch alles Chancen, um eben engagierte Gruppen einzubinden und zu sagen, ah, wir haben doch da ein gemeinsames Anliegen.
Mhm. Ja, genau. Ganz genau.
Aber trotzdem gibt es natürlich auch viele Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, naja, die Kirche, die Reformierten fühlen sich langsam auf wie eine grüne Partei. Was entgegnet ihr, wenn euch das so an den Kopf geworfen wird?
Bevor ich ja als Pfarrerin gearbeitet habe, war ich bei der Gewerkschaft. Und ich wurde sehr, sehr oft gefragt bei kirchgemeindlichen Anlässen oder Vorstellungen, ob ich denn politisch predigen würde. Mhm. Und für mich ist eigentlich Handeln immer politisch, weil wir eben dazu gehören. Und es geht für mich nie um eine Parteipolitik, weil wir eben alle auf dieser Erde leben. Und wir sind von der Erde abhängig, wenn wir so weiterfahren, wird die Erde nicht mehr sein. Das wird auch nicht ein parteipolitischer Entscheid sein, sondern das wird einfach passieren. Ich gerate gar nicht so stark in diese Diskussionen über Parteipolitik, weil ich glaube, dass die Diskussion auf der menschlichen Ebene eben völlig parteilos geschehen kann.
Mhm. Ich weiß nicht, zu dem, was du gesagt hast, wegen eben die Erde wird dann nicht mehr sein. Ich glaube nicht, dass die Erde nicht mehr sein wird.
Nein,
ich glaube, der Mensch wird nicht mehr sein. Der Mensch zerstört eigentlich seine Lebensgrundlage.
Zumindest die lebenswerte Erde, genau, können wir es vielleicht so nennen.
Das Leben an sich wird weiter existieren. Ja, da gab es schon viele Katastrophen, die sozusagen das Leben ausgelöscht haben und dann wieder neues Leben gekommen ist. Für mich ist immer ein Punkt, auch evidenzbasiert zu argumentieren. Und ich finde, es kann mir heutzutage niemand mehr erzählen, dass der Klimawandel nicht Realität ist, dass wir nicht genügend wissenschaftliche Indizien gesammelt haben, um zu sagen, dass ein Klimawandel, sozusagen, wenn wir diese 2-Grad-Marke überschreiten mit der weltweiten Klimaerwärmung, dass es unumkehrbare Folgen haben wird, unter der auch wir als Schweizerinnen und Schweizer massiv leiden werden. Mhm. Und von daher stellt sich für mich die Frage gar nicht, ob man was tun soll oder nicht, sondern was, dass man tut und wie man es tut. Seine Frage ist, was ich als Einzelperson tue, als Damian Kessi. Das andere ist, was können wir als Kirche tun oder was können wir als kirchliche Organisation tun? Eine reformierte Perspektive auf diese Thematik oder eine biblisch begründete Perspektive auf diese Thematik ist für mich zentral. Und wenn das dann zu einer politischen Stellungnahme führt, dann ist es so. Und dann finde ich aber, dann können wir auch hinstehen und sagen, wir haben diese politische Stellungnahme nicht gefällt, weil wir jetzt halt in unserer persönlichen Haltung, ich als Damian Kessi eher grün oder eher links wähle, sondern ich bin zu dieser politischen Stellungnahme gelangt, weil ich mich theologisch, ethisch mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt habe und aus meiner theologischen Arbeit heraus zu dieser Position gelange. Hey, es geht nicht um links und rechts, sondern es geht eben um ein Verständnis dessen, wie wir als Menschen in der Schöpfung, welche Position wir haben und wie wir hier in dem Sinne mit dieser Schöpfung umgehen sollen.
Und es ist auch, wie wir es sagen. Weil oft ist es so, dass wir Dinge sagen können, die alle verstehen können, egal welche politische Farbe die Leute haben. Das finde ich, das ist etwas ganz Wichtiges, wie man etwas sagt. Mhm. Und diese Sprache zu finden, das, denke ich, ist auch theologische Arbeit. Ist auch Arbeit der Kirchen. In der Kirche müssen wir Worte finden für das Unsagbare auf eine Art. Und wir müssen auch, von mir aus gesehen, ich sage müssen, aber wir sollten auch Worte finden können für diese Sache, für die Frage nach, wie geht es weiter mit uns, wie geht es weiter mit der Welt? Und das ist eine Frage, die ist für mich wirklich ganz klar und eindeutig parteilos.
Also ich denke, wir müssen auch als Kirchen seelsorgerisch tätig sein. Also logisch führt eben ein Wandel, und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann läuft es auf einen systemischen Wandel heraus, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir wohnen. All das bedingt es, das gehört darin. Und da haben wir als Kirche auch eine seelsorgliche Aufgabe, Leute zu begleiten, die Trauer empfinden oder etwas verlieren oder ihren Job verlieren, sag ich jetzt mal.
Oder Angst haben.
Oder Angst haben.
Ohnmacht empfinden.
Genau, vor diesen Veränderungen. Das aufzufangen und zu begleiten, ist, denke ich, auch eine zentrale Aufgabe der Kirchen. Das kann nämlich sonst in der Gesellschaft, geht es unter. Und es ist dann eben nicht Aufgabe politischer Parteien, diese Arbeit zu leisten, sondern das ist Aufgabe von Kirchen.
Diese Ohnmacht ist ja auch was wir besonders oft empfinden. Man denkt, naja gut, jetzt habe ich auf meine Flugreise verzichtet dieses Jahr und ich mache wirklich viel im Alltag, esse vegetarisch und so weiter und so fort. Aber es werden trotzdem Kernkraftwerke gebaut. Es fahren Öltanker übers Meer. Melanie, was sagst du so jemandem, der sowas zu dir sagt, mal bei einem Abendessen oder so am Stammtisch?
Ja, es sind ja nicht mir fremde Gefühle. Das empfinde ich genauso. Und ich versuche mit meinen Gefühlen so umzugehen, als hätte ich was in der Hand, als hätte ich sie so in der Hand. Und ich versuche es nicht zu zerquetschen und einfach leicht und zart zu halten, weil ich denke, genau was ich schon vorher sagte, dass wir lernen müssen, Dinge anzusprechen auf andere Weise, auf nicht politische Weise vielleicht oder auf sehr politische Weise, aber auf eine Art, dass es verstanden werden kann, dass es angenommen werden kann, dass es nachvollzogen werden kann. Und ich glaube, gerade die eher, was wir den dunklen Gefühlswelten zuschreiben, dass diese Gefühle oft schwer sind auszusprechen und dass wir, und ich sage jetzt wir als Öko und als Kirchen und als Kirchgemeinden und als Einzelpersonen, auch die Fähigkeit entwickeln können, immer mehr diesen Gefühlen Raum zu geben und in diesem Schmerz oder dieser Ohnmacht und dieser Trauer etwas zu finden, das uns auch wiederum eine Richtung weisen kann. Ich meine nicht, dass wir dann nach wahnsinnig vielen Unglücksnachrichten Ausschau halten sollen und uns völlig ins Jenseits und in die große Depression bringen sollen, aber dass diese Gefühle erzählen uns auch etwas über uns selber. Und vielleicht finden wir darin auch einen Weg, weil dort, wo es am meisten schmerzt, habe ich vielleicht auch ein Anliegen, kann ich auch ein Feuer entwickeln für etwas. Ich arbeite in diesem Bereich, weil das der Themenbereich ist, der mir am meisten wehtut. Dass ich kann fast nicht ertragen, wie sich die Natur manchmal anfühlt und ansieht. Deswegen arbeite ich in diesem Bereich, weil mir das am meisten wehtut. Und das kann auch eine Richtungsweisung sein, die mir aber auch wieder hilft, nach den Helfenden Ausschau zu halten, zu sehen, wo geschieht Gutes, wer macht was Gutes. Weil ich denke, der Blick auf die eben gerade zum Teil politischen Situationen weltweit, die freuen nicht so, um das furchtbar zu untertreiben. Meine Mutter hatte immer so ein kleines Kärtchen und das war schon in den 80er Jahren, hat sie immer dieses Sprichwort aufgehängt gehabt in der Wohnung. Der Spruch, viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, die können das Gesicht der Welt verändern. Und das, ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort und eben für mich eigentlich schon ein altes, aber das kam mir in der letzten Zeit immer wieder in den Sinn, dass ich ob dieser Kleinheit eben gar nicht verzweifeln muss.
Ja, also es ist dieses Mitleiden, die Solidarität, die dich aber dann eigentlich auch ins Handeln führt und nicht lähmt.
Ja, und diese Lähmung, das ist, wo wir eingreifen können, im Sinne von eingreifen ist viel zu stark, aber wo wir seelsorgerlich auch einen Auftrag haben.
Genau, und ich denke auch dort eben, wenn man jetzt, ich sage es mal, wenn man nicht auf eine Flugreise verzichten will, weil man einfach findet, eben es bringt nichts, das zu machen, dann soll man sich doch überlegen, wo bringt es denn was, wenn ich was tue? Mhm. Und da kommen mir spontan, kommt mir sozusagen einfach politische Partizipation in den Sinn. Also auch wenn man vielleicht einzelne Maßnahmen als nicht genügend ansieht, man kann die Politik in der Schweiz ziemlich direkt mitgestalten, durch Wahlen, durch Volksinitiativen, mhm, was auch immer. Und sich da vielleicht mal anzuschauen, okay, wen habe ich da gewählt beim letzten Mal und wen wähle ich jetzt? Was haben die in den vergangenen Jahren so getan? Da kann ich ziemlich direkt auch mitbestimmen, und zwar auch auf kommunaler Ebene, genauso wie auf nationaler oder kantonaler. Aus der Lähmung herauskommen, sich eben für etwas zu engagieren, und sei es noch so klein. Und es kann ehrenamtlich sein, das kann als Job sein, in dem es, das kann in der Familie sein, aber sich für etwas engagieren inspiriert mich und kann auch andere inspirieren, ins Handeln zu kommen. Ich kann mich auch bewusst eigentlich versuchen zu entscheiden, was ich konsumiere und wie ich konsumiere. Also das ist auch so eine Thematik, die beispielsweise wenn es ums Essen geht, aber auch beispielsweise wenn es um Kleidung geht, wo du dir halt schon sehr bewusst überlegen kannst, was kaufe ich jetzt und woher kommt das und wie wurde es produziert. Klar ist eine einzelne Person hier vielleicht relativ gering, aber wenn das sind wir bei dem eben, was viele kleine Menschen an verschiedenen Orten tun, kann das doch zu einem Wandel hinführen, dass eben Produkte anders produziert werden oder einen anderen Impact dann haben. Und dann habe ich mir noch überlegt, man könnte auch ich nenne es jetzt mal eine Ethik der Genügsamkeit sich aneignen, wo man sich eben sagt, hey, ich habe genug und ich bin genug und wieso brauche ich immer Neues?
Und für mich hängt das eben sehr stark zusammen, dass ich habe genug und ich bin genug. Weil das hat mit der Ohnmacht zu tun oder mit der Reaktion auf Ohnmacht.
Ja, genau.
Auch zu wissen, ich bin genug. Und die WWF hat eine Kampagne gemacht, weniger hilft schon viel. Kann man auf alles anwenden. Die Selbstsorge, dass eben ich bin genug, das ist eine ganz wichtige Grundlage, dass man mit dieser Ohnmacht sich halt mal hinsetzt, irgendwo auf ein Bänkli oder auf den Boden oder irgendwo in der Natur sich hinsetzt und das auf sich wirken lässt und dass man dem begegnen kann. Und ich glaube, dass das auch eine Fülle zur Folge hat. Ich wünsche allen auch eine Gotteserfahrung darin. Und das stärkt auch wieder, um vorangehen zu können und sich eben diesen Ohnmächten zu stellen und in eine Handlung kommen zu können.
Damit schließt sich wieder der Kreis. Mehr als genug. Wir sind wieder am Anfang angekommen. Herzlichen Dank euch beiden für dieses wirklich interessante Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Es war spannend, mit euch zu sprechen. Vielen Dank.
Merci. Zum Ende habe ich wie immer ein kleines Zitat mitgebracht. Ich zitiere diesmal aus dem EKS-Text, warum Nachhaltigkeit auch ein Thema für die Kirchen ist. Der ist im Jahr 2022 erschienen. Und es geht an dieser Stelle um die ethische Haltung, die Nachhaltigkeit in den Augen von Christinnen und Christen sinnvoll begründet.
Lichtreflex.
Die biblische Haltung gegenüber der Schöpfung ist eine der Ehrfurcht und des Respekts. Naturgebrauch und Verbrauch erfolgen aus dem Bewusstsein, dass die Güter nicht beliebig verfügbarer Besitz sind, sondern eine Gabe Gottes, die allen Geschöpfen grundsätzlich in gleicher Weise gegeben ist und zukommt. Die Natur ist weder das Ziel noch ihre Erhaltung der Zweck der Schöpfung. Aber genauso wenig, wie Menschen in ihrer eigenen irdischen Existenz aufgehen, darf die Natur auf den Nutzen reduziert werden, den sie hier und heute für den Menschen hat. Nachhaltigkeit ist aus kirchlicher Sicht keine Wette auf die Ewigkeit, sondern das Vertrauen auf den Willen Gottes, dass die Welt nicht im Meer versinken soll. Ja, merci euch allen fürs Zuhören und Mitdenken. Ihr hört diesen Podcast nicht nur auf eks-ers.ch, sondern auch auf Podigy, Apple Podcasts und Spotify. Abonniert uns doch da und verpasst keine neuen Folgen. Auf Instagram und Facebook findet ihr die neuesten Posts der EKS. In der nächsten Ausgabe von Reflex, die in 2 Wochen kommt, spreche ich dann mit Christine Schließer und Dieter Baumann über Friedenspotenziale und Versöhnungsprozesse. Krieg und Frieden. Kleiner hatten wir das Thema diesmal nicht. aber ich bin schon mega gespannt darauf. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye!